Deutschlandfunk. Hintergrund.
Kritische Infrastruktur. Viele Gefahren, zu wenig Schutz. Von Falk Steiner.
Sie sind der unsichtbare Teil unseres Alltags. Die sogenannten kritischen Infrastrukturen. Erst wenn sie zusammenbrechen, zerstört oder manipuliert werden, erkennen die meisten, wie wichtig sie sind.
Ja, hier in Hamburg, wo ich stehe, waren sehr viele Anschläge im Stadtgebiet und auch im Hafen, wo Kabelkanäle und Versorgungsleitungen sozusagen zerstört wurden. Und im
Bekenner. Die Hacker haben gezielt die Websites von Regionalflughäfen mit massenhaften Aufrufen bombardiert.
Der chinesische Betreiber Costco darf demnächst hier mitmischen. Aber es soll bei einer reinen Finanzbeteiligung am Terminal des Hamburger Hafens bleiben.
Strom, Wasser, Verkehr, Lebensmittelproduktion, Internetkabel. Was für das Funktionieren von Staat und Gesellschaft unverzichtbar ist, soll künftig besser geschützt werden. Nicht nur gegen zunehmende Naturkatastrophen, sondern eben auch gegen Cyberangriffe, riskante Abhängigkeiten und Übernahmen. Ein Allgefahrenansatz also, dem Deutschland bislang kaum gerecht wurde. Doch das soll sich ändern, zumindest in Teilen. Das Bundesinnenministerium hat im Sommer zwei Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht. Den Entwurf zum sogenannten KRITIS-Dachgesetz. Es soll wichtige Unternehmen dazu verpflichten, sich besser gegen analoge Gefahren zu schützen, etwa vor Brandanschlägen oder gezielter Sabotage. Und den Entwurf zum sogenannten NIS-2-Umsetzungsgesetz. Das soll noch weitaus mehr Unternehmen als heute vor digitalen Gefahren schützen.
Es ist ja historisch erstmalig so, dass wir Mindestvoraussetzungen schaffen für Unternehmen, was sie für ihre Resilienzfähigkeit vorhalten müssen.
Erläutert Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Resilienz, das meint Abwehrkraft, Widerstandsfähigkeit. Und zwar nicht nur die der einzelnen Unternehmen. Letztlich soll es auch um die Resilienz des gesamten Landes gehen.
Im Sinne einer Krisenpolitik ist es ja vernünftig, dafür zu sorgen, dass Gesamtdeutschland funktioniert.
Erläutert Gerhard Schabhüser. Vizepräsident beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Also jener Bundesbehörde, die von Bonn aus für die Cybersicherheit der kritischen Infrastrukturen zuständig ist. Nicht unbedingt aber gilt, was einer kleinen Einheit schadet, schadet auch dem großen Ganzen. Schabhüser führt ein Beispiel an aus der Schifffahrt.
Wenn ein Schott in einem Schiff vollläuft mit Wasser, dann ist das schlecht für alles, was in diesem Schottbereich ist, aber für das Schiff insgesamt noch keine große Schadwirkung.
Nicht jeder Vorfall in einer Region Deutschlands sei damit auch relevant für das ganze Land.
So bitter das für einen Bürger oder eine Bürgerin auch ist, siehe Hochwasser an der Ahr, wenn lokal etwas schief geht, dann ist das lokal echt schlimm. Aber für das Funktionieren von Deutschland ist es nicht so deutlich zu spüren, dass da was passiert ist.
Bestehende Regelungen zum Schutz kritischer Infrastruktur bezogen sich bislang auf Vorfälle mit wirklich großen Folgen. Über Jahre gab es auch nur für wenige Unternehmen Vorgaben, und das waren vor allem IT-Sicherheitsvorschriften. Sie galten für gut 4000 Unternehmen und Einrichtungen, die eine Mindestanzahl an Menschen versorgten. Ein kleines Wasserwerk oder Krankenhaus etwa fiel nicht unter die Vorgaben, ein großes Krankenhaus dagegen musste sie einhalten. Und so waren Telekommunikationsanbieter, Energienetzbetreiber, aber auch Flughäfen, Lebensmittelversorger und Häfen betroffen, wenn sie vorher festgelegte Schwellenwerte überschritten hatten. Denn wenn Güter in nennenswertem Umfang nicht mehr transportiert werden können, Kommunikation erschwert ist, Regale leer bleiben, die Versorgung mit Energie oder Wasser wegbricht, drohen schwere Folgen. Der jeweilige Grund, ob nun Unfall, physische Sabotage oder Cyberattacke, spielt dabei keine nennenswerte Rolle. Unter dem Strich aber bleibt, die gesetzlichen Verpflichtungen für Schutzvorkehrungen waren bislang unzureichend. Und sie betrafen nur wenige. Wie groß die Risiken heute wirklich sind, Tendenz steigend, hat sich in den vergangenen Jahren mehrfach gezeigt. Der Druck auf die Politik hat daher zugenommen, alles zu tun, um Gefahren von der Gesellschaft abzuwenden, eben den bereits beschriebenen Allgefahrenansatz zu entwickeln. Der aber setzte voraus, den Begriff kritische Infrastruktur neu zu überdenken. Man sei derzeit auf dem Weg, sagt Franziska Brandner,
gemeinsam zu definieren, was denn nun genau für uns kritische Infrastruktur ist.
Brandner ist parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Wirtschaft und Klima. Was alles wie kritisch ist, sei jedoch umstritten, so die Grünen-Politikerin. Damit nicht genug. Es gebe weitere Komplikationen.
Es gibt schon heute Einstufungen als kritische Infrastruktur. Dann gibt es dazu aber natürlich manchmal Rückfragen. Das haben wir an dem präzisen Beispiel des Hamburger Hafens gemerkt. Also ab wann ist denn etwas eigentlich jetzt genau kritische Infrastruktur? Und wer muss das eigentlich überprüfen? Und wer ist dafür verantwortlich, dass es dann auch wirklich durchgezogen wird?
Was Brandner als Rückfragen bezeichnet, beschreibt die Vielzahl an bislang noch nicht beantworteten Fragen, wenn es um den Bereich kritische Infrastrukturen geht. Als der chinesische Staatskonzern COSCO beim Containerterminal Tollerort des Hamburger Hafens einsteigen wollte, gab es ein großes Durcheinander. Denn erst ab einer gewissen Umschlagmenge von Waren gelten einzelne Containerterminals bislang als kritisch. Der Betreiber aber hatte nicht gemeldet, dass das Terminal die Schwelle hierfür überschritten hatte. Eine Überprüfung hatte nicht stattgefunden. Eine Korrektur und Einstufung als kritische Infrastruktur in Folge gab es auch nicht. Der Einstieg wurde genehmigt, wenn auch in geringerem Umfang als ursprünglich von COSCO beabsichtigt. Ein Vorgang also, der durch klare Festlegungen und Zuständigkeiten hätte vermieden werden können. Wie also steht es darum? Zuständig für den Schutz des gesellschaftlichen Rückgrats, der kritischen Infrastrukturen, sind derzeit viele Stellen. Ein Beispiel. Für den Schutz vor potenziell böswilligen Akteuren, die über den Weg von Firmenbeteiligung oder Übernahme gehen, ist das Bundeswirtschaftsministerium federführend zuständig. Doch die Definition dessen, was kritisch ist, liegt beim Innenministerium. Beide Ministerien müssen daher eng zusammenarbeiten.
Wenn man definieren möchte, was wirklich kritische Infrastruktur ist, geht es ja einerseits um die Frage, was ist essentiell für das Aufrechterhalten unseres gesellschaftlichen Lebens. Und das hängt davon ab, erstens natürlich, wie relevant es ist, aber auch zweitens, wie schnell es ersetzbar ist, reparierfähig.
Sagt Franziska Brandner vom Wirtschaftsministerium.
Etwas kann extrem wichtig sein, aber wenn wir es morgen auch schon wieder repariert bekommen haben oder von morgen woanders importieren können oder es sehr schnell substituierbar, also ersetzbar ist, dann ist es vielleicht nicht ganz so kritisch wie eine andere Sache, die vielleicht auf dem ersten Augenschein gar nicht so kritisch ist, von der wir aber dann wiederum wissen, dass es Wochen, Monate, Jahre dauert, um es zu ersetzen.
Brandner verweist auch auf das Zusammenspiel von digitalen und analogen Infrastrukturen, auf Abhängigkeiten im europäischen Binnenmarkt. An wechselseitigen Abhängigkeiten mangelt es in der Tat nicht. Das wiederum spiegelt sich dann auch in den Zuständigkeiten der Behörden. Für die Cybersicherheit in Deutschland etwa ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zuständig. Für Vorschriften in Teilbereichen wie Telekommunikation und Energie ist es jedoch die Bundesnetzagentur. Für Banken und Finanzdienstleister die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin und so weiter. Der Druck aber nimmt zu. Spätestens seit den Anschlägen auf die Nord Stream Gaspipelines vor fast einem Jahr und den wiederholten Ausfällen bei der Bahn durch Leitungssabotage und Kabeldiebstähle wird offensichtlich, es geht auch um die physische Sicherheit.
Wir brauchen ein Gremium, wo alle Player am Tisch sind, wo klar ist, wer kümmert sich um was, wer nimmt Meldungen entgegen, wie werden die dann auch verbreitet und wie bringt man Kompetenzen bestmöglich zusammen.
Fordert daher Marc Henrichmann. Der CDU-Abgeordnete beschäftigt sich als Innenpolitiker mit den Fragen rund um die kritische Infrastruktur und fürchtet, dass zu viele Köche beteiligt sind.
Das ist jetzt sozusagen ein Spaghetti-Topf an Kompetenzwirrwarr. Unglaublich viele Player, die auch teilweise in der Vernetzung nicht gut aufgestellt sind, miteinander. Und da Vertrauen zu schaffen, Mitarbeit zu fördern und das auszudünnen, klare Strukturen, eine große Schadenlage, braucht eben einen Player, der den Hut auf hat. Und das herzustellen, ist die große Aufgabe.
Wie groß diese Aufgabe ist, liegt auch an einer deutschen Besonderheit. Für die Abwehr der meisten Gefahren ist gar nicht der Bund zuständig, sondern es sind die Bundesländer. Etwa dann, wenn es um Naturkatastrophen geht. Die Länder delegieren weite Teile des Katastrophen- und Bevölkerungsschutzes ihrerseits an die Kommunen. Für den Wirtschaftsschutz, die Spionage- und Sabotageabwehr wiederum sind das Bundesamt und die Landesämter für Verfassungsschutz zuständig. In diesem Kompetenzwirrwarr den Überblick zu behalten, scheint kaum möglich. Weil auch gilt, die gewachsene Struktur der Bundesrepublik und die zunehmende reale Bedrohungslage sind nicht aufeinander abgestimmt. Eine bessere Koordination soll jetzt kommen. Aber
man zieht jetzt das BBK, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, hinzu, die dafür weder inhaltlich noch personell nach meiner Auffassung ansatzweise gut aufgestellt sind. Und das muss schief gehen,
sagt Marc Henrichmann und bleibt skeptisch.
Ich brauche eigentlich ja alle an einem Tisch, die privaten Player, die staatlichen Strukturen, die sich dann Gedanken machen, wie schützen wir. Meine Sorge ist, die Debatte verkopft total.
Man wisse gar nicht wirklich, wie groß die echte Bedrohungslage sei, bemängelt der CDU-Innenpolitiker weiter. Bei Cybervorfällen etwa würden Firmen das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik oft nicht informieren. Mit den beiden neuen Gesetzen, für die das Bundesinnenministerium jetzt die Entwürfe vorgelegt hat, sollen alle betroffenen Unternehmen dazu verpflichtet werden, sicherheitsrelevante Vorfälle zentral zu melden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik sollen so einen Überblick bekommen. Wenn aber alle Vorfälle gemeldet würden, überstiege das nicht die Kapazitäten der Behörden? Sinan Seelen, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Natürlich ist das der richtige Weg. Wir brauchen im Endeffekt eine Sensibilisierung. Das geht nur, wenn das Hand in Hand auch mit dem entsprechenden rechtlichen Setting vonstatten geht. Ob das ausreichen wird, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Aber ganz ehrlich, ich bin froh um jede Meldung, die wir erhalten, gemeinsam mit unseren Kollegen vom BSI, weil uns das im Endeffekt unser Blick schärft.
Und geschärft werden müsste der Blick. Da sind sich eigentlich alle Akteure einig. Denn ob etwas ein Einzelvorkommnis ist oder sich zu einem Flächenbrand ausweiten könnte, ist nur durch das Zusammenfügen von Puzzleteilen einzuschätzen. Und es könnte sich am Ende um sehr viele Puzzleteile handeln. Das neue Kritis-Dach-Gesetz soll etwa 3000 Unternehmen betreffen, so die Schätzung des Bundesinnenministeriums. Die müssten dann nicht nur Vorfälle melden, sondern auch, Zitat, geeignete und verhältnismäßige, technische, sicherheitsbezogene und organisatorische Maßnahmen treffen. Das beinhaltet etwa, sichere und moderne Türschlösser zu installieren, Zäune, Videoüberwachung oder Wachpersonal zu beschäftigen. Es verpflichtet dann dazu, für einen möglichen Ausfall zu planen. Denn komplett verhindern lassen sich absichtlich herbeigeführte Ausfälle oder Störungen nicht immer. Die etwa 3000 Unternehmen müssten sich zur Beantwortung weiterer Fragen verpflichten. Wer benachrichtigt wen im Krisenfall? Auf welchem Weg, wenn die normale Kommunikation gestört ist? Gibt es ein Notstromaggregat, das die Stromversorgung absichert? Gibt es andere Unternehmen, die im Notfall einspringen können? Antworten darauf müssen wichtige Unternehmen also in Zukunft finden. Heißt, sie müssen Risikoanalysen vornehmen und sie müssen Pläne für den Ernstfall entwickeln. Resilienz, Widerstandsfähigkeit entwickeln. Das gilt auch für das Land. Die Grünen-Politikerin Franziska Brandner erklärt am Beispiel der Energieversorgung, warum das unverzichtbar ist. Es gehe darum,
zu sagen, was haben wir an Reserve, an Kapazitäten, an Doppelungen im System, damit im Zweifel alles funktioniert.
Für den Energiebereich gäbe es bereits Erfahrungen und Instrumente, sagt die parlamentarische Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium. Sie seien nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zum Tragen gekommen, als die Gasversorgung gesichert werden musste.
Wie können wir dann sicherstellen, dass selbst wenn die Pipeline zerstört wird, wir trotzdem genügend alternative Gasquellen haben, die uns durch den Winter bringen. Und das ist natürlich eine Aufgabe vom Monitoring, aber eben auch von der Planung. Und wir gehen das in allen Bereichen so durch, im Strombereich, im Gasbereich. Und wenn wir jetzt den Wasserstoffbereich aufbauen, wird das natürlich auch mitgeplant von Anfang an, dass wir hier eine größere Resilienz haben durch nicht nur eine Importabhängigkeit von einem Akteur, sondern eben von mehreren.
Insbesondere das Vorgehen Russlands hat den Blick deutscher Politiker für die Krisenanfälligkeit Deutschlands geweitet. Und auf China, das womöglich nicht mehr verlässlich sein wird. Beide Länder gelten derzeit nicht nur mit Blick auf physische und wirtschaftliche Angriffe auf kritische Infrastrukturen als Hauptproblemstaaten, sondern auch mit Blick auf Cyberangriffe. 45% der Unternehmen, die heute bereits unter kritische Infrastrukturregelungen fallen, führen einige Angriffe auf ihre Unternehmen auf Akteure in Russland, 47% einige Angriffe auf Akteure in China zurück. Das ergab eine Befragung des IT-Verbands Bitkom vor wenigen Wochen. Generell gehen die Schäden durch Cyberangriffe in die Milliarden. Und immer wieder sind auch Betreiber kritischer Infrastrukturen betroffen. Mit dem neuen NIS2-Umsetzungsgesetz sollen jetzt deutlich mehr Unternehmen zu Schutzmaßnahmen verpflichtet werden.
Neben dem klassischen Kritisbegriff, also Unternehmen, die für das Funktionieren unserer Gesellschaft von besonderer Bedeutung sind, werden ja auch kleine Unternehmen, also ab 50 Mitarbeitenden oder in einer größeren Kategorie dann ab 250 Mitarbeitenden und entsprechende Kenngrößen für den Umsatz mitreguliert werden.
Erläutert BSI-Vizepräsident Gerhard Schabhüser.
Also ich glaube, das ist eine große Chance, auch diesen Bereich mit zu erfassen und insgesamt die Informationssicherheit in Deutschland so aufzustellen, dass wir eben krisenresilient sind.
Die neuen Gesetze sollen also Unternehmen dazu bringen, sich besser zu schützen. Etwa 29.000 Unternehmen würden künftig unter die Regelungen fallen, schätzt das Bundesinnenministerium, statt bisher 3.000 bis 4.000. Doch um die Neuregelungen wird hart gerungen. Eine der politisch umstrittensten Regelungen betrifft derzeit die Mobilfunknetze. Für bestimmte Teile des Mobilfunknetzes kann das Bundesinnenministerium seit 2021 den Einsatz sogenannter kritischer Komponenten untersagen. Gemeint sind damit Bauteile für den Kern der Mobilfunknetze, vor allem von chinesischen Anbietern wie Huawei oder ZTE. Befürchtet werden Spionage oder, sollte es zum offenen Konflikt mit Peking kommen, ein Abschalten.
In meinem Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur, da möchte ich Regelungen aufnehmen, um Sicherheitsrisiken auch in anderen Bereichen strikter prüfen zu können,
kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser im Sommer an. Kritische Komponenten sollen künftig auch in weiteren Bereichen verboten werden können. Doch im ersten Entwurf des Bundesinnenministeriums für das neue Kritis-Dachgesetz blieb der vorgesehene Paragraph leer. Und auch im ersten Entwurf für das NIS-2-Umsetzungsgesetz hatte das BMI kurzerhand die alte Regelung eingefügt, als Platzhalter. Der Grund? Die Ministerien stritten noch darüber, was konkret festgehalten werden sollte. Tatsächlich hat das Bundesinnenministerium bis heute noch kein einziges Mal den Einbau einer Komponente im Mobilfunk untersagt, also auch nicht die von Huawei. CDU-Innenpolitiker Marc Henrichmann warnt davor, die Folgen solcher Verbote zu unterschätzen. Es sei zwar wichtig, die Abhängigkeit von problematischen Anbietern zu reduzieren, aber
wir reden auch über die Verfügbarkeit von Komponenten. Woher kommen die überhaupt? Ich möchte keine zweite Huawei-Debatte. Das heißt, es muss vorher klar sein, welche Komponenten wie. Wir müssen beantworten, wie können die das tun. Und letzten Endes ist es auch eine Kostenfrage. Ein kleines Versorgungswerk wird nicht in der Lage sein, unfassbar teure Investitionen sofort zu tragen. Die kommunalen Haushalte sind jetzt schon am Rand. Deswegen muss dann auch klar beantwortet werden, wer, wann, wie schnell und was kostet der Spaß, wer bezahlt.
Resilienz kostet. Aber dass fehlende Resilienz auf Dauer noch teurer ist, darauf weisen die verantwortlichen Ampelpolitiker immer wieder hin und haben mit den Ereignissen der vergangenen 2 Jahre valide Argumente auf ihrer Seite. Die neuen Gesetze für mehr Cybersicherheit sollen bereits im kommenden Jahr in Kraft treten. Die für den besseren physischen Schutz kritischer Infrastrukturen hingegen in weiten Teilen erst 2026. Viel Zeit für böswillige Akteure.
Das war der Hintergrund. Kritische Infrastruktur. Viele Gefahren, zu wenig Schutz. Von Falk Steiner. Redaktion Susanne Elka-Fief.